Triple Double, der NBA Talk.
Mit dem Basketball-Experten Felix Amrain.
Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Die NBA biegt nun wirklich auf die Zielgerade ein. Ungefähr 10 Spiele haben die Teams noch zu bestreiten, bevor es dann in die Playoffs geht. Und damit rücken natürlich manche Entscheidungen immer näher. Wer wird in die Playoffs kommen? Wer wird auf welcher Position in die Playoffs kommen? Wer ist im Tabellenkeller dann am Ende ganz vorne im Rennen um den potenziellen Nummer 1 Pick? Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Triple Double, dem NBA Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer habe ich zwei Gäste an meiner Seite. Zum einen, natürlich möchte man sagen, Lars Kiele. Hallo Lars.
Hallo Felix.
Und zum anderen auch eine vertraute Stimme, er war schon häufiger zu Gast, Torben Siemer. Hallo Torben.
Moin Moin.
Ja, wir wollen heute natürlich über eine Sache sprechen, die die letzten Tage so ein bisschen das Geschehen in der NBA überschattet hat oder das Geschehen dominiert hat. Die Cleveland Cavaliers und deren Head Coach Tyronn Lue haben verkündet, dass er vorerst die Mannschaft nicht mehr trainieren wird. Aus gesundheitlichen Gründen ist er jetzt nicht direkt zurückgetreten, aber hat sich eben erstmal aus dem Rennen rausgenommen. Mal gucken, wann er dann zurückkommt. Das ist natürlich ein großes Thema heute bei uns. Und dann wollen wir auf die Utah Jazz schauen, die aktuell eines der heißesten Teams im Osten sind. Und das, obwohl sie ja gar nicht so weit oben stehen. Und das soll heute auch noch natürlich dann Thema hier bei uns in der Sendung sein. Anfangen, Torben, wollen wir aber mit Tyronn Lue, der, wie gesagt, jetzt erstmal die Reißleine gezogen hat. LeBron James meinte, er musste sehr, sehr viel einstecken in dieser Saison und wahrscheinlich war es längst überfällig. Und nach allem, was man so in den letzten Tagen jetzt darüber lesen konnte, kann man eigentlich LeBron James nur beipflichten.
Ja, absolut. Also es hieß ja, er hätte irgendwie Brustschmerzen gehabt, die sich nicht so richtig eingrenzen ließen bei diversen Untersuchungen und von anderen troubling Symptoms, was auch immer damit dann gemeint ist, aber zumindest irgendwas, was Sorgen bereitet und auch wohl, wie glaube ich, Tyronn Lue selber sagte, irgendwie ein Schlafmangel, Schlafdefizit, was sich aufgebaut hat, was ja auch immer ein Zeichen dafür ist, dass irgendwas nicht stimmt. Und von daher war es jetzt nach dem dritten Mal, dass er da ein Spiel abbrechen musste, also was das Coachen angeht, wohl die richtige Entscheidung, da erstmal sich zurückzuziehen, nochmal durchchecken zu lassen, was ist da los und dem erstmal auf den Grund zu gehen, bevor man da irgendwie am Ende mit irgendwas steht, was er nicht mehr behandeln lässt, im schlimmsten Fall.
Ja, teaminterne Quellen haben ESPN wohl auch noch gesteckt, dass er zwischenzeitlich wohl auch Blut gehustet hat. Es ist ja von dieser Schlaflosigkeit dann, Schlaflosigkeit trifft's ja fast nicht mehr. Da ist die Rede von Problemen beim Einschlafen bis 9 Uhr in der Früh, da kannst du dann auch gleich wach bleiben. Bezeichnet, dass er dann Larry Drew, dem Assistant Coach, der jetzt vorerst übernimmt, nachts 1.30 Uhr geschrieben hat, es ist jetzt deine Show, übernimm du. Ja, Lars, das ist natürlich immer doof, wenn sowas passiert, aber es ist natürlich in allererster Linie nachvollziehbar, dass er da die Reißleine zieht, denn die Gesundheit geht vor. Steve Kerr hat es auch gesagt, wir lieben dieses Spiel, wir machen den Job gerne, aber am Ende wollen wir alle gesund da rausgehen. Wie schätzt du diese Situation jetzt ein? Wie schätzt du den Moment auch ein? War das letzten Endes jetzt die Variante, okay, wenn es passieren soll, muss es jetzt passieren, denn jedes Spiel, das wir näher an den Playoffs dran sind, ist ein verlorenes Spiel, falls er eben nicht so schnell zurückkommt, wie er das jetzt selber prognostiziert hat. Das ist ja von nur einer Woche die Rede.
Ja, ich denke, das Timing spielt bei seiner Entscheidung schon eine große Rolle. Also als erstes würde ich halt auch noch sagen, dass ich es als nicht selbstverständlich sehe, dass ein Trainer diese Entscheidung zieht. Er hat viel Verantwortung, er hat auch große Ziele mit dem Team und jetzt muss er dennoch sich dazu entscheiden, kürzer zu treten, auch wenn das natürlich, wie ihr schon gesagt habt, natürlich die absolut richtige Entscheidung ist. Beim Timing ist es so, dass er ja jetzt auch so sagen, zumindest ESPN-Quellen, sich nur eine Pause von einer Woche genehmigt oder sich diese eine Woche nur verschreibt, um wieder fit zu werden, um auch die Ursachen seiner Krankheit zu finden. Ich denke, das ist schon ein sehr, sehr enger Zeitplan. Es hat aber vielleicht auch möglicherweise damit zu tun, dass in rund 3 bis 4 Wochen die Playoffs beginnen und dass er selbst den Anspruch hat, das Team dann in den Playoffs zu führen, weil der Druck in den letzten Jahren einfach extrem hoch auf ihm war. Deswegen muss er leisten. Wenn er diese Saison die Championship verpasst, dann ist es das zweite Jahr in Folge, in dem er nicht die Championship gewinnen konnte. Und deswegen erwartet ihn auch in den nächsten Wochen leider noch sehr viel Druck.
Ja, die Championship ist natürlich das ausgegebene Ziel bei den Cleveland Cavaliers. 3 Wochen sind es noch ungefähr, bis die Playoffs beginnen. Torben, jetzt ist es so, dass ja, wie gesagt, Larry Drew übernimmt. Der war schon mal Head Coach für 4 Saisons in der NBA. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Von 2010 bis 2014, 3 Saisons mit Atlanta, dann auch die Playoffs erreicht. Danach 1 Saison Milwaukee gecoacht. Da wirklich eine unterirdische Bilanz gehabt. Aber eigentlich ist Larry Drew immer Assistant Coach gewesen. Letzten Endes, ja, seit Ende seiner Spielerkarriere, seit Anfang der 90er dann immer Assistant Coach gewesen. Wie sehr traust du ihm zu, dass er diese Mannschaft jetzt vorübergehend anleiten kann? Oder ist es letzten Endes dann doch so, wie im Prinzip alle Social Media Kanäle unken, jetzt wird das Team halt von LeBron James gecoacht?
Ja, das ist natürlich aus der Ferne immer schwer zu beurteilen, wie da so das Machtgefüge ist, auch zwischen den Coaches untereinander. Aber ich denke schon, dass das jetzt, dass ein Team, wie du auch schon sagtest, gerade mit LeBron James, eigentlich nie so richtig 100% wahrscheinlich auf den Trainer sich beruft, sondern auch viel, wenn du so einen Spieler hast, wäre es ja auch blöd genug, dem quasi alles vorzugeben, was er auf dem Feld machen soll. Von daher, ja, ich glaube nicht, dass das jetzt den riesen Einfluss hat, gerade in der Saison wie jetzt in diesem Jahr, wo die Cavaliers ja eh relativ inkonstant sind, egal, unabhängig auch von der Coaching-Situation. Von daher glaube ich nicht, dass das jetzt den Ausschlag in die eine oder andere Richtung gibt. Also ich denke da, das wird sich relativ die Waage halten. In der Hoffnung natürlich auch, dass er in 1-2 Wochen wieder dabei ist. Weil so ein längerfristiger Ausfall ist immer schwierig. Da ist dann doch vieles, was ich neu sortieren muss. Aber jetzt so für 4, 5, 6 Spiele, ich glaube nicht, dass das irgendwie groß da den Rhythmus, soweit er denn da ist, irgendwie zerstört.
Ja, LeBron James sprach ja davon, dass es wäre, als würde einer der wichtigsten Spieler ausfallen, dass er der Kapitän des Schiffes sei, Lars. Ja, wie schwer wiegt der Ausfall jetzt letzten Endes? Mal angenommen, es sind wirklich nur, wie gerade von Torben jetzt gesagt, nur ein paar Wochen, wenige Spiele, dann ist noch alles gut. Aber mal das extrem gesponnen, mal angenommen, er verpasst jetzt auch den Playoff-Start, verpasst womöglich auch Runde 2. Mhm. Was machen die Cleveland Cavaliers dann?
Ich denke, dass es vom Coaching her für die Cleveland Cavaliers zum Problem werden könnte, insofern, dass Lou selbst jahrelang NBA selbst gespielt hat. Deswegen denke ich, hat er da nochmal einen großen Vorteil gegenüber dem jetzt übergangsweise Head Coach, dass er die Spieler einfach wesentlich besser einstellen kann auf eine Playoff-Partie, weil er selbst schon häufig in den Playoffs gespielt hat. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass man im System und in der Art und Weise, wie man arbeitet, jetzt auch unter dem Übergangs-Headcoach ähnlich weiter planen wird. Deswegen wird es meiner Meinung nach auf dem Spielfeld oder auch wie die Mannschaft trainiert, keine großen Veränderungen geben.
Ja, Larry Drew ja selber NBA-Profi gewesen, hat 714 Spiele in der nordamerikanischen Basketballliga gemacht, von Anfang der 80er bis Anfang der 90er. Aber das ist natürlich ein gutes Stück her. Man sagt ja Tyronn Lue immer nach, dass er der erste oder einer der wenigen Coaches sei, der LeBron James halt tatsächlich Paroli bieten kann und ihm die Stirn bietet. Torben hat es angesprochen, natürlich wäre es Wahnsinn, wenn du einen der besten Spieler aller Zeiten nicht letzten Endes als Fixpunkt deines Systems auserkürst und ja, letzten Endes nicht das Spiel nach ihm ausrichtest. Nichtsdestotrotz gibt es eben jede Menge Spieler drumherum, der Umbruch bei den Cleveland Cavaliers ist nicht so verlaufen, wie man sich das vielleicht auch gewünscht hat. Wie sehr oder wie kritisch seht ihr es, dass jetzt eben dieser Einbindungsprozess dieser neuen Spieler, die zur Trade-Deadline gekommen sind, womöglich ins Stocken gerät, Torben?
Ja, das ist eine gute Frage. Auch das finde ich so von außen, da ich auch nicht so viele Spiele der Cavaliers zuletzt gesehen habe, schwer zu beurteilen. Aber ich denke, da sich die Geschichten über die letzten Jahre ja gleichen, was LeBron James als Leader und auch als Teamkollegen angeht, dass er da wirklich vorangeht und auch viel dafür tut, Leute einzubinden und wirklich ja mitzuziehen für die Mission, die er eben hat, davon, ja, sagen, man setzt ja 7 Finals in Serie, jetzt die 8. in Folge anzupeilen. Also glaube ich nicht, dass es da in der Hinsicht ein Problem wird. Was natürlich die Rotation angeht, ist die Frage, ob ich glaube nicht, dass es da 2 Trainer gibt, die exakt gleich spielen würden oder gleich ausrichten würden. Aber es gibt ja auch das Beispiel andersrum, quasi von den Warriors, oder jetzt Steve Kerr schon angesprochen, der ist auch ausgefallen, da hat es auch der Headcoaching unerfahrene Assistent übernommen und da lief es recht ordentlich. Ob sie es vergleichen lässt, ist immer die Frage, aber ich finde es schwierig, da jetzt vorab zu sagen, ob das, dass das jetzt schief geht oder anders verläuft. Also da ja, müssen wir, glaube ich, abwarten, einfach auch wenn es ein bisschen langweilig klingt.
Viel abwarten können die Cleveland Cavaliers auf jeden Fall nicht mehr. Es ist ein enges Rennen um Platz 3 im Osten, denn Platz 1 und 2 sind weg, da sind wir uns, denke ich, alle einig. Die Cleveland Cavaliers liegen aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme ein halbes Spiel vor den Indiana Pacers, ein Spiel vor den Washington Wizards, anderthalb Spiele vor den Philadelphia 76ers. Ist das jetzt der Moment, an dem Cleveland's, ja, möglicher Heimvorteil in den Playoffs oder ja in der ersten Runde tatsächlich ins Schwanken kommen könnte, Lars?
Du meinst hinsichtlich der Umstrukturierung auf dem Trainerposten?
Ja, also ja. Das jetzt eben genau, was wir ja noch gar nicht angesprochen haben, man weiß ja auch nicht so richtig, was das mit so einer Mannschaft macht. Ne? Das Problem ist ja, keiner weiß überhaupt, was ist so richtig los. Gibt das jetzt am Ende womöglich den entscheidenden Knacks? Verlieren sie jetzt vielleicht die entscheidenden ein, zwei Spiele, die sie am Ende runterwerfen von Platz 3, womöglich sogar von Platz 4?
Ja, ich denke, dass das auch sehr schwierig zu beurteilen ist. Also ich denke auf jeden Fall noch mal zu dem Punkt, wie die neuen Spieler jetzt in das neue Team eingearbeitet worden sind. Es ist so, dass Lou ja in den ersten Wochen, als nach der Trade-Deadline die neuen Spieler kamen, dabei war. Deswegen ist auf jeden Fall der Grundstein in der Integration schon mal gesetzt. Ich denke, dass das auf jeden Fall sehr wichtig ist, um darauf aufzubauen, weil viel katastrophaler wäre, wenn sie gekommen wären und Lou von Anfang an gar nicht da gewesen wäre und sie dann auch möglicherweise sich auch auf ein ganz anderes System gestellt hätten.
Ja, Tom, die Geschichte ist ja nicht nur, ob Cleveland seine Spiele gewinnt, sondern eben auch, was die dahinter machen. Und ich hatte die Mannschaften gerade angesprochen. Wie siehst du es um die Form der einzelnen Verfolger bestellt? Wie ist es um die Form von Indiana, Washington, Philadelphia bestellt? Denn, Lars hat es so ein bisschen schon angedeutet, das ist jetzt nicht so, dass die Cleveland Cavaliers in den letzten Wochen alles in Grund und Boden gespielt hätten. Sie haben von den letzten 10 Spielen 5 verloren. Und nichtsdestotrotz wurden sie auf Platz 3 nicht abgefangen, eben weil auch die dahinter nicht sonderlich konstant spielen.
Ja, das ist ja momentan insgesamt so ein bisschen ein Schneckenrennen, auch wenn die ersten 8 Plätze jetzt nach der Niederlagenserie zuletzt der Pistons so ein bisschen entschieden scheinen, so rum. Ja, aber sowohl eigentlich von Platz 2 bis 8 ist da ja aktuell kein Team dabei, was irgendwie eine Siegesserie gerade hat, die irgendwie da zu einem Sprung in die eine oder andere Richtung irgendwie veranlassen würde. Von daher, ja, ist das, glaube ich, wie du gerade schon sagtest, recht offen zwischen 3 und 6 vor allem. Das sind eben nur anderthalb Spiele, die das aktuell trennen. Und da müsste ich jetzt einen Blick auf die Spielpläne werfen, wie die in den letzten 10 Partien so aussehen. Aber ich denke, da ist, also Platz 3 bis 6, da könntest du würfeln und die Chance wäre wahrscheinlich ähnlich groß, wie wenn du jetzt irgendwie hochmathematisch tippen würdest, wer da am Ende wo steht. Von daher, ja, wahrscheinlich machen es am Ende die Cavaliers irgendwie auf 3 und 4, weil eben doch LeBron dabei ist. Und der seit Wochen ja, zumindest was die nackten offensiven Zahlen angeht, da ziemlich dominant auftritt und im Zweifel immer LeBron.
Ja, ich kann euch noch kurz so ein bisschen was zu den Spielplänen erzählen. Also die Indiana Pacers bekommen es noch mit New Orleans zu tun, bekommen es mit den Clippers, mit Miami, mit Golden State zu tun, mit den Denver Nuggets, mit den Toronto Raptors, bekommen lediglich 3 in Anführungsstrichen Gurkenteams, nämlich 2-mal Charlotte ganz zum Schluss und 1-mal dazwischen Sacramento, beziehungsweise 3 Spiele. Also die Indiana Pacers mit einem relativ toughen Restprogramm. Bei den Washington Wizards sieht es ein bisschen besser aus, nicht viel, aber auch die bekommen noch San Antonio, bekommen die Denver Nuggets, San Antonio sogar gleich 2-mal, bekommen noch die Houston Rockets, bekommen Cleveland selbst und bekommen Boston. Da sieht es, wie gesagt, schon ein bisschen besser aus. Die Philadelphia 76ers ihrerseits, ja, haben es vielleicht noch so ein Stück weit am einfachsten, bekommen jetzt erstmal Memphis, die werden den Sieg quasi locker herschenken, bekommen danach Orlando, dann kommt Minnesota, Denver, dann kommt noch 4-mal im Prinzip Garbage, dann kommen die Detroit Pistons und dann hinten raus gibt's nochmal Cleveland und Milwaukee. Also wenn jemandem, glaube ich, noch am ehesten der Run zuzutrauen ist, dann sind's die Philadelphia 76ers, aber Torben hat's angesprochen, die Cleveland Cavaliers haben halt vor allen Dingen eins und das ist LeBron James und auch nicht den schwersten Spielplan der Welt. Heute Nacht dann Toronto, ein paar Tagen dann Miami, später nochmal Toronto, Washington, Philly, aber eben auch die Knicks mitunter Charlotte. Also ja, könnte schlimmer sein für Cleveland. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie am Ende auf Platz 3 landen, ist, denke ich, relativ hoch. Und dann bleibt uns nur letzten Endes zu sagen, gute Besserung Tyron Lue, denn wir wollen in den Playoffs ja letzten Endes nicht nur die besten Mannschaften und die besten Spieler gegeneinander spielen sehen, sondern dann eben auch nichts, was irgendwie abseits des Courts die Entscheidungen der Spieler oder der Franchise beeinflusst. Insofern wäre es natürlich wünschenswert, wenn Tyron Lue dann rechtzeitig zu den Playoffs spätestens zurückkehrt. Das soll es erstmal aus dem Osten gewesen sein. Wir gehen gleich in den Westen hier bei Triple-Double, gucken uns die Utah Jazz an, das Team um Superstar-Rookie in Anführungsstrichen Donovan Mitchell und um den Elite-Center Rudy Gobert rockt die Liga im Westen und stürmt mittlerweile auf den Playoff-Platz. Und wir sind gespannt, was für die Utah Jazz noch möglich ist, möchten uns über die Utah Jazz austauschen und wollen dann natürlich auch nochmal darauf blicken, wer denn im Westen die besten Chancen hat, am Ende die Playoffs zu erreichen.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Das DHB Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Am 19. Januar, da feierte Rudy Gobert sein Comeback nach Verletzungspause für die Utah Jazz. Zu diesem Zeitpunkt standen sie bei einer Bilanz von 18-26, verloren direkt auch das erste Spiel mit ihm noch und legten danach eine unfassbare Aufholjagd hin. Aktuell stehen die Utah Jazz bei einer Bilanz von 40-31, haben den 8. Platz im Westen und damit aktuell die Playoffs in Reichweite oder in Sicht. Es ist eine unglaubliche Comeback-Geschichte, die Franchise letzten Endes hinlegt und natürlich ist diese Geschichte ganz eng mit Rudy Goberts Namen verknüpft. Lustigerweise haben sie von in dieser Strecke jetzt, wie von mir schon angesprochen, 5 Spiele nur verloren, 2 lustigerweise gegen die Atlanta Hawks rund um Dennis Schröder, so auch in der vorangegangenen Nacht, als Schröder ein Career-High mit 41 Punkten auflegte. Aber das ist Makulatur. Letzten Endes sagt es nur, die Bilanz könnte noch besser sein, wenn da die Atlanta Hawks nicht wären. Lars, es ist schon beeindruckend, wie die Utah Jazz da zurückgekommen sind. Wir erinnern uns zurück an den Sommer, als sie Gordon Hayward abgeben mussten und viele die Utah Jazz ein Stück weit auch schon abgeschrieben haben. Und jetzt legen sie da so eine, wie gesagt, so eine Serie auch über Monate hin, in der sie tatsächlich vor allen Dingen über Defense zu gewinnen wissen, aber wo sie letzten Endes dann auch viele, viele Top-Gegner geschlagen haben. Und das hinterlässt Eindruck.
Die Utah Jazz haben in den letzten Wochen Phasen gehabt, in denen sie überperformt haben. Zum Beispiel auch ihre 11 Spiele Winning Streak ist ein Zeichen dafür. Grund dafür ist die Defense, das ist ohne Frage so. Rudy Gobert hat da sehr großen Einfluss durch seine Qualitäten als Shotblocker. Aber ich denke, dass auch die Entscheidungen in der Offseason ein Stück weit ihr Teil dazu beitragen. Sie haben sich für Ricky Rubio entschieden, den man in Minnesota gar nicht mehr gebraucht hatte, weil man ihm immer wieder vorwerfen musste, dass er im Scoring einfach viel zu große Probleme aufweist, dass er einen inkonstanten Wurf hat. Und aktuell ist es so, dass er, denke ich, seinen Wurf immer besser in den Griff bekommt und es dadurch dann auch nicht mehr so ins Gewicht fällt, wenn er mal in eine Nacht hat, in der er neben sich steht, weil in der Offensive können die Utah Jazz mittlerweile von einem sehr jungen Donovan Mitchell getragen werden. Und das macht die Utah Jazz insofern auch in der Offensive ähnlich wie im letzten Jahr zu einem Team, was relativ breit aufgestellt ist.
Ja, Torben, wie sieht's aus? Die Utah Jazz, wir haben es angesprochen, in den letzten Monaten oftmals überzeugt. Defense ist das große Stichwort, aber so alleine gewinnst du dann halt eben doch kein Spiel. Lars hat es schon angesprochen, sehr, sehr breit aufgestellt, haben mit Rudy Gobert da jemanden auf Center, der gut für Punkte ist, haben aber eben auch mit Donovan Mitchell mit Ricky Rubio, den der ja schon auf dem Abstellgleis stand, mit Joe Inglis, mit Derek Favors, jede Menge Optionen. Ist es das, was dieses Team vielleicht in Wirklichkeit so stark macht?
Ja, ich denke schon, dass es so ein Mix aus allem ist. Vor allem haben sie halt mit Donovan Mitchell einen Rookie, der ja irgendwie bisher weder eine Rookie-Wall irgendwo getroffen hat, noch irgendeine Art von Anpassungszeit so richtig gebraucht zu haben scheint, um in der Liga anzukommen. Also nimmt er mit Abstand die meisten Würfe, macht die meisten Punkte, hat schon 40 Punkte Spiele aufgelegt. Also da ist das sicherlich offensiv ein großer Faktor, dass sie da eben jemanden haben, der sich nicht scheut, ja, voranzugehen. Und eben ja ganz klar defensiv ist weiter das Steckenpferd in Utah. Nicht zufällig seit Rudy Gobert, da ist jetzt plötzlich 22 aus 26 gewonnen. Von daher, das ist schon, ja, glaube ich, der Mix aus beidem, aber das Fundament des Erfolgs ist ganz klar die Defensive, weil sie da eben ja Bälle gewinnen, den Gegner frustrieren und von da auch eben sich das Selbstvertrauen holen, dann vorne auch mal wilde Würfe zu nehmen.
Das ist ja wirklich beeindruckend, diese Defense, einfach um das mal mit Zahlen zu unterfüttern. In dieser Serie, die sie da jetzt hingelegt haben, erlauben sie nur ungefähr 95 Punkte pro 100 Possessions. Platz 2 sind die Toronto Raptors und die erlauben 102. Also das ist nicht irgendwie, die sind da ganz knapp Erster. Sie sind wirklich sowas von deutlich in dieser Phase das beste Defensivteam der Liga, dass es beeindruckend ist. Ist das was, was euch Hoffnung macht, wenn ihr auf die Playoffs blickt? Sind die Utah Jazz ein Team, das vielleicht die Großen auch ärgern kann? Weil aktuell, wie gesagt, stehen sie auf Platz 8. Das würde das Duell mit den Houston Rockets bedeuten.
Ich denke, dass die Utah Jazz auf jeden Fall in dieser Regular Season gezeigt haben, dass sie über einen längeren Zeitraum auch sehr gute Defense spielen können. Aber ich denke, dass es aktuell noch ein bisschen so ist, dass sich die Defense leider nur auf oder größtenteils auf Rudy Gobert fokussiert. Bei anderen Spielern habe ich da noch so ein bisschen meine Zweifel, ob die Playoff-Niveau dann in der Defensive auch haben. Deswegen mache ich mir wenig Hoffnung, dass die Utah Jazz sehr weit in diesen Playoffs kommen.
Ja, die Frage ist natürlich auch, auf welchem Platz sie am Ende einlaufen. Also wenn es jetzt der 8. Platz wäre, dann würde es gegen die Rockets gehen und gegen dieser, glaube ich, oder scheint, denke ich mal, aktuell kein Team irgendwie, was für ein Erstrunden-Matchup taugt, über mehrere Spiele gut aussehen zu können. Aber andererseits haben sie während ihrer Siegesserie jetzt zuletzt in Toronto gewonnen, gegen die Warriors gewonnen, in Portland gewonnen, die ja auch heiß ohne Ende waren, zweimal die Spurs geschlagen, auch wenn das natürlich so ein bisschen mit einem Sternchen versehen ist, aber da waren schon ein paar, wie es so schön heißt, dann Qualitätssiege dabei und von daher denke ich schon, dass wir das ein oder andere Team ärgern können, aber auf 8 oder 7 gegen Houston oder auch Golden State wäre es natürlich, oder ist natürlich eine andere Klasse von Gegner, als wenn es jetzt irgendwie auf 5 und 6 dann gegen zum Beispiel Portland oder die Thunder gehen würde.
Ja, mal gucken, wie hoch die Utah Jazz noch springen können. Wir wollen natürlich nicht unterschlagen, dass Joe Inglis eine Karriere-Saison letzten Endes spielt. Es ist seine 4. Er ist schon 30 Jahre alt, aber pulverisiert seine vorherigen Zahlen wirklich deutlich und hat einen Rekord gebrochen. Noch nie hat ein Spieler der Utah Jazz in einer Saison so viele Dreier verwandelt. Das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Darüber hinaus gibt's ja diverse Beiträge, unter anderem auch auf SB Nation, die Derek Favors so ein bisschen feiern. Also die Utah Jazz sind so ein bisschen der hippe Scheiß irgendwie gerade, obwohl sie nicht unbedingt den schönsten Basketball der Welt spielen, aber sie spielen halt ja in Zeiten, in denen es nur noch Dreier hagelt, ja vielleicht genau das Gegenteil davon und das macht sie womöglich so interessant. Donovan Mitchell, wo wir jetzt schon mal bei den Utah Jazz sind, für euch ein Kandidat für den Rookie of the Year, Torben?
Ja, auf jeden Fall ein Kandidat. Wobei, glaube ich, es lange niemanden mehr gab, der da wie Ben Simmons in diesem Jahr ja doch so eine Offensive prägt, wie er es jetzt in Philly tut. Aber ich will nochmal eben einhaken. Ich habe vorhin mal ein bisschen die Zahlen durchgewühlt, was die Dreier angeht. Und nur Boston, wenn ich jetzt die Zahlen richtig gelesen habe, davon will ich jetzt mal ausgehen, nur Boston lässt prozentual weniger Dreier aus der Ecke zu von den gegnerischen Würfen, als jetzt die Utah Jazz tun. Das ist ja immer schon mal ein Zeichen dafür, dass du vieles richtig machst normalerweise. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie ich die Zahlen lesen muss ich zugeben, aber wenn meine Interpretation stimmt, dann ist es auch ein gutes Zeichen, dass die Jazz weniger Dreier zulassen vom Gegner als im Liga-Durchschnitt. Also quasi, wenn die Gegner gegen die Jazz spielen, schießen sie im Schnitt weniger Dreier als gegen die anderen 29 Gegner oder 28 sind es dann ja noch. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aus solchen Zahlen irgendwie einen großen Trend abzulesen, aber es ist zumindest auffällig, dass es da irgendwie durchaus einen Weg gibt, den Utah da begeht, der sich ja dann auch in Ergebnis niederschlägt.
Ja, so ein bisschen was, das wir neulich bei Portland schon mal diskutiert haben, die das ähnlich schaffen. Sie schaffen es, die Gegner dazu zu zwingen, weniger Dreier zu nehmen, als sie es gegen die anderen Gegner tun. Dann müssen sie in die Zone und da treffen sie dann eben in Form von Portland oder bei Portland ja auf jemanden wie Jusuf Nurkić oder eben bei dem Portland Trail, Utah Jazz dann eben auf Rudy Gobert, wenn die Leute in die Zone müssen. Oder sie nehmen halt den schlechten Midrange-Jumper. Insofern ist das natürlich eine Qualität und es ist natürlich auch was, was viel darüber aussagt, dass eben nicht nur Rudy Gobert diese Defense stemmt, sondern dass eben alle anderen offensichtlich auch dafür sorgen, dass der Wurf erschwert wird. Also insofern, ja, sehr, sehr interessante Zahl. Du hast Ben Simmons angesprochen, wahrscheinlich der Top-Kandidat, aber Donovan Mitchell, der ja so ein bisschen da wie Kai aus der Kiste kam, Lars, durchaus wirklich beeindruckend, was er für eine Saison spielt.
Ja, ihr habt es schon angesprochen. Er ist unglaublich konstant und ich denke auch, was in den ersten Wochen wirklich ihm zugute gekommen ist. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen an wie eine Floskel, aber als ich seine Spiele geschaut habe, hatte ich echt das Gefühl, dass er einfach in den ersten Wochen über extrem viel Selbstvertrauen verfügt hat, dass er extrem viele Sachen ausprobiert hat. Und ich denke, dass man das häufig vielleicht bei Rookies vergisst, dass das eigentlich extrem wichtig ist, dass du von vornherein mit einem guten Gefühl in deine NBA-Saison reingehst. Und was bei der Wahl des Rookie of the Year auch für ihn sprechen könnte, ist, dass er letztendlich ja beim Dunk-Contest für Furore gesorgt hat. Ich bin der Meinung, dass man diesen Dunk-Contest in die Wahl des Rookie of the Year nicht mit einfließen lassen sollte. Aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass das allen in der USA geht, die für diese Wahl zugelassen worden sind.
Ich glaube, dank Contest hin oder her, Ben Simmons Triple-Double-Zahlen sind deutlich beeindruckender. Ich glaube, da kann Donovan Mitchell noch 5 Dunk-Contests mit sich alleine spielen. Das wird wenig daran ändern, dass Ben Simmons halt einfach sagt, hey, hier, das ist meine Premieren-Saison und ich bin derjenige, der hier mehrere Triple-Doubles raushaut. Insofern, ja, mal gucken. Lasst uns nochmal kurz auf die Liga schauen oder auf den Westen schauen, auf das Rennen um die Playoffs. Die ersten beiden Plätze sind wahrscheinlich fest vergeben. Golden State wird Houston nicht mehr abfangen können, auch durch die Verletzungsmisere. Portland scheint sich so ein bisschen auf Platz 3 einzunisten, hat 2 Spiele Vorsprung und dann wird es auch hier eng zwischen den Oklahoma City Thunder auf Platz 4 und den Utah Jazz auf Platz 8 liegen lediglich 2 Spiele. Die Denver Nuggets und die LA Clippers sind zuletzt ein bisschen zurückgefallen, liegen ihrerseits schon 2 beziehungsweise 2,5 Spiele hinter den Utah Jazz. Auch da droht der Zug letzten Endes abzufahren. Was denkt ihr, wie wird sich das Playoff-Rennen in den nächsten Wochen, in den kommenden 3 Wochen noch entwickeln im Westen, Torben?
Ja, im Westen ist eine sehr gute Frage. Da sind ja gerade irgendwie so die Zeit der Winning-Streaks irgendwie angebrochen, wie es scheint. Portland hatte ja eine Riesenserie. Die Pelicans haben auch plötzlich einen Anthony Davis, der da von Sieg zu Sieg sich irgendwie schwingt. Die Jazz haben wir gerade ja besprochen. Also da ist, glaube ich, noch relativ viel möglich, gerade weil es so eng ist. Portland scheint so ein bisschen enteilt zu sein Richtung Platz 3, wobei das auch natürlich schnell gehen kann. Bei den Jazz, ich habe gerade meinen Spielplan geguckt, da sind es noch 7 der letzten 11 Spiele jetzt gegen Teams, die über 500 stehen. Also kein einfaches Restprogramm. Aber die Jazz stehen eben bei 22-4 in den letzten 2 Monaten. Von daher, ja, ich glaube, dass die Playoffs, so wie sie jetzt stehen, also mit den Jazz auf 8 und den Nuggets und Clippers auf 9 und 10, dass das so bleiben wird, dass sie den Sprung nicht mehr zurückschaffen werden. Aber wie sich das dann zwischen 4 und 8 sortiert, da bin ich überfragt.
Ja, Minnesota hatte ja zuletzt so seine liebe Mühe und Not, steht, wenn ich nicht ganz falsch liege, bei 5-5 ohne Jimmy Butler, hat aber zum Beispiel ein sehr, sehr dankbares Restprogramm, bekommen die Knicks noch zweimal, bekommen Memphis noch zweimal, bekommen Dallas noch einmal, bekommen die Lakers nochmal. Also da wird es wahrscheinlich dann schwierig. Auf der anderen Seite, die Serie spricht natürlich für die Utah Jazz. Wo geht's für die Oklahoma City Thunder hin, Lars? Wir müssen natürlich kurz drüber sprechen. Sie sind dein Team.
Ja, also ich denke, dass es sehr schwierig wird, den Heimvorteil zu halten. Zumal sie in den letzten Wochen dann doch immer wieder sehr große Schwankungen zwischen gut und schlecht hatten. Deswegen fällt es mir da sehr schwierig, eine verlässliche Prognose zu treffen.
Dann schauen wir gespannt auf die nächsten Wochen. Es ist, wie gesagt, jetzt wirklich an der Zeit, dass die Entscheidungen fallen. Die einzigen Entscheidungen, die schon gefallen sind, sind, wie gesagt, die ersten beiden Plätze im Osten und im Westen, sowie die hinteren Plätze. 4 Teams sind im Westen schon raus, 5 sind es im Osten. Auch wenn man da, wenn man ehrlich ist, Detroit und Charlotte keine Chancen logischerweise mehr einräumt, genauso wie den Lakers sowieso nicht. Aber auch die Clippers und die Nuggets haben zuletzt geschwächelt, insbesondere die Denver Nuggets gegen Teams, wo es eigentlich nicht passieren darf, wenn du in die Playoffs möchtest. Niederlagen gegen die Memphis Grizzlies, Niederlagen gegen die LA Lakers und die Dallas Mavericks. Also da sieht es nicht so richtig grün aus. Wir sind gespannt, wo es für die Utah Jazz hingeht, wo es natürlich auch für alle anderen hingeht. Craig Popovich scheint die San Antonio Spurs einmal mehr in die Playoffs zu hieven, ganz egal, wer da überhaupt noch spielfähig ist. LaMarcus Aldridge spielt eine unfassbare Saison. Sollten wir vielleicht doch auch nochmal zum Thema machen, auch wenn wir vor ein paar Wochen erst drüber gesprochen haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Torben und bei Lars für diese halbe Stunde über die NBA und wir sind dann natürlich nächste Woche wieder für euch da, sowie jeden Werktag morgens in der Sportshow, da mit der Zusammenfassung aus den Spielen der Nacht. Und wir sind neuerdings auch auf Twitter zu finden, @TripleDoubleMSR. Findet uns, folgt uns, lasst uns eure Meinung wissen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.